Feierabend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hier ist voraussichtlich der letzte Podcast vor meinem Urlaub. Und wer könnte mich besser in die Sonne geleiten als der Mann, der keine Sonne braucht, um ein sonniges Gemüt zu haben? Dom Schott ist am Apparat. Hallo Dom.
Wunderschön. Hallo. So, also das ist ja eine ganz liebe Anmoderation. Ich freue mich ganz doll, obwohl momentan, wenn wir gerade eben beim Thema Sonne sind, meine Stimmung weit im Keller im Schattigen ist, so ganz grundsätzlich, allerdings auch einfach nur wegen des Wetters. In Hamburg sind momentan zuverlässig so zwischen 25 und 28 Grad und ich weiß, Menschen aus dem Süden wie du, die können darüber nur verschwitzt lachen, weil bei euch ist es noch wärmer, aber ich leide ganz doll. Ich leide doll und merke auch, die Akzeptanz in meinem Umfeld sinkt mit jedem Tag immer weiter, das zu ertragen. Also allmählich werden es weniger Freunde, glaube ich.
Vielleicht solltest du dann doch mal über einen Umzug nach Skandinavien oder so nachdenken.
Ja.
Ja, vielleicht so Finnland. Ja, einfach
so. Ist halt so teuer da, ne? Ist halt, ja.
Nicht mal so unbedingt, aber das wäre eine andere Geschichte für einen anderen Tag, können wir vielleicht mal im Goodie irgendwie bequatschen,
oh ja.
Weil es ganz interessant, es gibt so Norwegen zum Beispiel, da war ich mal und habe mich da in Oslo und habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht, mit Leuten dort gesprochen und die waren eigentlich relativ hellauf begeistert, wie niedrig die normalen Lebenshaltungskosten sind und dass halt alles, was Luxus ist, insbesondere sowas wie Alkohol, Tabak, abends weggehen, Restaurants und solche Geschichten, die sind teuer, aber der Lebensunterhalt, Mieten und so weiter sind vergleichsweise günstig.
Und das klingt ja eigentlich ganz gut,
ich,
ja.
Ich fand auch dieser Ansatz, den die da offensichtlich haben, der ist ganz nett, dass quasi die Basics, die jeder braucht, günstig sind und dann eben der Luxus teuer ist. Das erscheint mir auch ein bisschen fairer als vielleicht das, was wir gebaut haben. Aber egal, das können wir mal in einem Goodie besprechen. Heute wollen wir sprechen über einen Artikel und die These dieses Artikels, den der Dom schon im Mai dieses Jahres für die Kollegen bei Wasted gemacht hat.
Und es geht um Anno.
Nein.
Das wäre der Knaller jetzt, oder? Direkt nochmal. Nee, zum Glück nicht.
Nochmal Anno hinten nicht drauf. Nein, es geht nicht um Anno, meine Damen und Herren, sondern es geht um die Frage, warum es in Deutschland eigentlich keinen deutschen Jason Schreier gibt. Wer jetzt gerade mit dem Namen nichts anfangen kann oder sich wundert, warte mal, Jason wer? Da war doch irgendwie was. Das ist der amerikanische, ja, man könnte sagen, Enthüllungsjournalist der Branche. Früher bei Kotaku gearbeitet, mittlerweile bei Bloomberg, bei dem Wirtschaftssender und der Wirtschaftswebseite untergekommen, der in regelmäßigen Abständen Enthüllungsjournalismus aus der Spielebranche macht. Und der Dom hat sich gefragt oder wurde gefragt, warum gibt's eigentlich so einen nicht in Deutschland, und hat einen Artikel, wie gesagt, bei den Kollegen der Wasted geschrieben, den der Dom bestimmt auch gerne in den Shownotes verlinkt. Linken wird, und er kann ja vielleicht mal ein bisschen selber zusammenfassen, was deine These war. Warum gibt es in Deutschland keinen Jason Schreier? Denn das kann ich an der Stelle schon versprechen. Die Diskussion, glaube ich, wird sich schon lohnen. Das ist nicht nur eine Frage um die konkrete Person Jason Schreier, sondern über sehr viele Strukturen und Probleme, die es möglicherweise im deutschen Journalismus gibt.
Ja, das Thema und die Frage, das ist tatsächlich ein spannendes, allerdings war die Genese des Artikels ein bisschen andere. Ich kam quasi von einer anderen Richtung dann zu dieser Frage, wo ist er denn, der deutsche Jason Schreier? Und zwar war der Ausgangspunkt des Textes, und das wird da auch so in der ersten Hälfte etwa thematisiert, die Tatsachenbeschreibung eigentlich, dass der freie Journalismus und ganz besonders der freie Spielejournalismus überwiegend schlecht bezahlt ist. Und das ist so der erste Teil quasi des Textes, in dem ich das einfach mal darlege und vorrechne und beschreibe, wie dann eigentlich so ein, ich sag mal, Arbeitsalltag aussieht, wenn man abhängig ist von diesen Minimalhonoraren. Und darauf aufbauend quasi habe ich dann versucht, eine Konsequenz in meinen Augen daraus aufzuzeichnen, nämlich, dass es, und das ist ein Argument von mir gewesen in diesem Text, oder eigentlich Argument ist schon zu viel, ein Gedanke von mir in dieser Kolumne, dass das durchaus ein Grund in meinen Augen ist, warum im deutschsprachigen Spielejournalismus sowas wie Investigativjournalismus kaum möglich ist, beziehungsweise kaum oder gar nicht gesehen wird, weil das einfach nicht bezahlt wird. Das sind die beiden Bestandteile des Textes. Wie gesagt, das ist ein Text, der ist frei für alle lesbar. Der wird hier irgendwie seinen Weg in die Folgenbeschreibung finden. Kann man sich mal geben. Kleiner Funfact noch als Motivation, den Text sich anzuschauen. Das Teaserbild ist von mir persönlich fotografiert worden. Es zeigt meinen unaufgeräumten Desktop, meinen unaufgeräumten Schreibtisch und ein Buch von Jason Schreier. Das war so eine Spontanaktion. Es hieß, ich muss ein Teaserbild einschicken. Und dann habe ich einfach irgendwas fotografiert und es ist aber trotzdem ein sehr treffendes Foto. Also genau, das ist meine Antwort.
Ich hätte tatsächlich gefragt, ob das dein unaufgeräumter Desktop ist, der in dem Teaser-Bild
ist alles meins.
Zu sehen. Sehr gut.
Ist alles meins.
Diese eigentlich wichtigste aller Fragen beantwortet. Räum dein Desktop auf. Ja. Zieh das aus.
Ja, ich weiß. Ich weiß, aber man sieht's halt nicht, das ist das Schöne, weil ich habe ja immer Dokumente offen auf meinen beiden Monitoren und dann sieht man ja gar nicht, wie schlimm es aussieht und das ist ganz nett, ja.
Genau, und deine Beispielrechnung, die können wir ja mal kurz durchgehen, weil ich finde die interessant. Ich habe ja auch jahrelang, bevor ich dann zur GameStar gegangen bin, als freier Journalist in der Branche gearbeitet und du rechnest Folgendes vor, damit du alleine die Miete bezahlen kannst jeden Monat, musst du 4 bezahlte Texte veröffentlichen. Wenn du dann noch Versicherungen und so weiter, alles was so sonst noch an Fixkosten laufen, bezahlen willst, weil als freiberuflicher Journalist muss man sich ja selbstständig versichern, all diese Geschichten, also Krankenversicherung zum Beispiel. Und wenn du all das bezahlen willst, brauchst du nochmal 4 Texte pro Monat. Und wenn du danach noch irgendwas essen möchtest oder vielleicht auch mal irgendwann ins Kino gehen möchtest, brauchst du nochmal 4 Texte pro Monat. Das macht dann 12 bezahlte Texte Minimum pro Monat, wie du vorrechnest, nur um einigermaßen anständig über die Runden zu kommen, ohne dass du irgendwie hungern musst oder dich verschulden musst. Und dann rechnest du auch wieder runter. Monat hat 4 Wochen. Das heißt, du musst jede Woche 3 bezahlte Texte nicht nur schreiben, sondern sie natürlich auch den Redaktionen vorlegen, sie pitchen bei Chefredaktionen und gewissermaßen auch schon eine Vorbereitung machen, damit du das überhaupt erst pitchen kannst. Und der Text ist, das ist ja nicht der Status Quo, Dom, richtig, sondern das ist der Status, genau, den du früher hattest, bevor du jetzt hier fester drin hängst und dein Okay-Cool-Projekt gemacht hast. Das sozusagen, was du hier beschreibst, ist tatsächlich, würde ich sagen, das Los eines typischen Freiberuflers in dieser Branche.
Genau, ganz kurz, um das nochmal zu betonen, ich schreibe es auch im Text, aber trotzdem nochmal, das ist eine Rechnung gewesen, die aus dem Anfang meiner Selbstständigkeit stammt, wie du schon gesagt hast, jetzt, und das möchte ich nochmal sagen, weil ich auch zeigen möchte, dass ich da mich sehr, sehr, also privilegiert fühle und schätze, weil jetzt ist es ja eine ganz andere Situation. Jetzt mache ich ja für euch sehr, sehr viel und dann gibt's ja noch Okay Cool und dann noch ab und zu einen Text hier und da. Also die Situation hat sich verändert, aber das war eine Zeit, also ich habe mich 2017 selbstständig gemacht, Ende des Jahres, im September war das, und das war eine Zeit, die hielt echt, glaube ich, 2 Jahre bestimmt an, da war das echt von Monat zu Monat ein Kampf, weil da fehlten mir das, was man eigentlich allen Selbstständigen rät, diese festen Posten, wo man sich drauf verlassen kann, das wird wirklich jeden Monat dann auch passieren. Und das hieß, ich habe jeden Monat wieder im Grunde bei Null angefangen. Und das ist halt ein Gefühl, mit dem können manche Menschen besser umgehen als andere. Aber ich fand das psychisch wahnsinnig belastend, wenn man dann quasi den ersten hat wieder und sieht, so, jetzt muss ich erstmal richtig viel an Ideen in die Welt hinaustragen und dann bezahlte Aufträge bekommen, um überhaupt die Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Und dieses Gefühl und diese Erinnerung, die sind immer noch so wach in mir. Deswegen war das quasi mein Einstieg in den Text, weil, und das ist wieder die Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast, ich weiß eben auch, es gibt immer noch viele Selbstständige, die genau diese Situation weiterhin haben.
Ganz genau. Und dann reden wir jetzt von 3 bezahlten Texten pro Woche in deiner beispielhaften Rechnung. Und das kann ja mal eine Reportage sein, das kann ein Test sein, das kann mal eine Vorschau sein, also irgendwelche journalistischen Texte von einer etwas größeren Länge als einfach so eine Newsmeldung oder so, also da steckt Arbeit drin. Jetzt mache ich ja den Job auch nicht erst seit gestern und habe vielleicht die ein oder andere Erfahrung, und jetzt würde ich an dieser Stelle sagen, und fass das bitte nicht als Kritik auf, aber jede Woche 3 bezahlte Texte und das wirklich über einen etwas längeren Zeitraum, das können keine guten werden. Das geht nicht. Das ist ein Pensum an der Stelle, einfach nur für die Menschen dort draußen, damit die sich vorstellen können, in welcher Struktur so Leute wie Dom früher gearbeitet haben, gibt heute noch viele Leute, die eben unter dieser Struktur arbeiten, und niemand, also ich könnte das auch nicht, ich kann nicht jede Woche 3 solche Texte schreiben und die werden gut.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist Minenarbeit quasi, das Äquivalent zu unserer Branche. Das ist wirklich nur noch irgendwie die Buchstaben aufs Papier geben, aber viel Sinn und Verstand ist zum Beispiel, also jetzt zumindest für mich, da nicht möglich. Also das ist ein Output, das ich kann mir auch vorstellen, da sitzen jetzt viele Leute draußen, die jetzt nicht diesen Job haben, den wir haben oder hatten und die das vielleicht nicht so nachvollziehen können, aber da müsst ihr uns jetzt einfach mal glauben, das ist ein Pensum, da kann man den Anspruch nicht mehr halten, dass das auch wirklich gehaltvolle und gut durchdachte Texte sind.
Und du hattest wahrscheinlich dann nicht das Glück, das ich zu meiner Zeit als Freiberufler hatte, dass du, wie du es ja schon gesagt hast, ein oder zwei Auftraggeber, die häufiger mit einem großen Batzen um die Ecke gekommen sind, weil ich glaube, das ist die einzige Chance, um das jetzt nochmal ein bisschen zu erläutern, wie man überleben kann. Ich hatte damals halt das große Glück, sehr viel für die GameStar und auch größere Sachen für die GameStar machen zu können. Und ich habe das noch in der Zeit gemacht, wo ich ein Seitenpreishonorar ausgehandelt hatte. Das heißt, ich habe Betrag X bekommen für, keine Ahnung, vier Seiten, ein vierseitiger Test oder eine vierseitige Vorschau gaben dann halt, ich sag jetzt mal, wenn ich 100 Euro pro Seite gekriegt habe, war jetzt nicht ganz das, aber so Pi mal Daumen, dann bedeutete der halt 400 Euro. Und wenn das halt war ein, ich fahre zum Beispiel zu Limbic, hatte ich eine Preview damals, glaube ich, die hatten damals, sitzen hier bei mir um die Ecke, haben damals an einem neuen Heroes of Might and Magic gearbeitet, da bin ich hingefahren, habe, glaube ich, eine vierseitige Preview geschrieben, das heißt, einmal hinfahren, Vormittag bei denen, bisschen Kaffee trinken, Spiel angucken, heimfahren, dann einen Tag den Artikel schreiben, wenn er gescheit werden soll, das war ein guter Tagessatz, dann hattest du aber halt auch solche Sachen wie ein, ja, du hast drei Seiten für den Test von XY und dann reden wir von 300 Euro und dann hast du aber fünf Tage das Spiel gespielt und schon steht das als selbst in keine Relation mehr. Und ich hatte halt damals das Glück, dass ich eben dieses Seitenpreishonorar hatte und auch häufig Aufträge bekommen habe, die relativ umfangreich gewesen sind und die nichts damit zu tun hatten, dringend jetzt 40 Stunden ein Spiel spielen zu müssen. Dazu kamen noch die Sonderhefte, die Black Editions, die es bis heute gibt, die ich mit dem Martin Deppe häufig zusammen gemacht habe. Da konnte man gut dran verdienen. Aber ich nehme an, einfach um das in Relation zu setzen, das, was du jetzt beschreibst und was du gemacht hast und was für die allermeisten Freien dort draußen ihr täglich Brot ist, ist wahrscheinlich nicht ansatzweise 400 Euro pro Artikel, oder?
Nee, das war, die Situation bei mir war damals so, dass ich ja gekündigt habe bei GamePro und dann hatte ich erstmal so eine ganz starke Wegbewegung von der Fachpresse, auch aus einem Wunsch heraus, auch einfach mal andere Sachen zu machen und dann kam ich in Kontakt mit den Redakteuren, Redakteurinnen von Spiegel Online und mit den Leuten von Motherboard. Das ist eine Tech-Fachseite, die es heute nicht mehr gibt, die gehörte zu Weiß kennt man ja durchaus noch und Motherboard hatte damals so den Anspruch, das war da auch noch eine relativ junge Seite in Deutschland, Netzkultur sich genau anzugucken, Online-Communities zu durchleuchten und das fand ich super spannend und dann bin ich zu diesen Seiten, es gab auch noch ein paar andere, zu diesen Seiten hingegangen, die eben nicht aus der Fachpresse kommen, weil das ein Wunsch von mir war, auch mal neue Themen zu erkunden, für ein neues Publikum zu schreiben und da waren das dann ganz oft, gerade für Spiegel Online habe ich viel gemacht, das waren dann einordnende Artikel, für die man viele O-Töne von Experten und Expertinnen gewinnen muss und dann das alles noch schön auf einem Niveau schreiben muss, wo der Spiegel Online-Leser oder Leserin sagt, so, das habe ich jetzt gern gelesen. Und das war relativ viel Aufwand und Arbeit mit einer relativ knappen Deadline immer für relativ wenig Geld. Also wir sind da bei halb so viel Honorar wie das, was du gerade beschrieben hast, für natürlich auch ein bisschen weniger Umfang, aber da steckte gefühlt, also wenn ich es auch mit den GameStar-Reportagen vergleiche, die ich sonst so mache, viel Arbeit drin für wenig Geld. Und das war eine schwierige Situation, weil, also, man will es ja auch ordentlich machen. Und dann merkt man, die Zeit läuft einem davon. Und eigentlich müsste man jetzt schon wieder am nächsten Text sitzen. Man hockt aber immer noch am Feinschliff. Ah, das war schwierig.
Ja, das ist halt auch so ein Fall, ob das, welches Magazin das jetzt auch immer betrifft. Und das ist kein Phänomen, wie du ja jetzt schon an einem Beispiel deutlich gemacht hast, das ausschließlich die Spielepresse betrifft. Das ist ein generelles Presseproblem in Deutschland, dass mittlerweile auch die, die es sich dick leisten könnten, für gute Freie und gute freie Texte was zu bezahlen, es nicht tun. Also ich unterhalte mich auch gelegentlich mal mit Menschen aus dem Journalismus, die jetzt nicht nativ im Spielejournalismus beheimatet sind, sondern vielleicht für so Publikumsverlage, weißt du, so à la Faznet und Spiegel und Süddeutsche und Zeit Online und all solche Sachen und die, wenn die immer mit leuchtenden Augen erzählen, ja, dass sie da einen tollen Auftraggeber haben, für den sie regelmäßig was machen und du dann fragst, was zahlt er denn? Und dann kommt halt eine Zahl raus, bei der du sagst, das ist halt das ist halt Witz unter dem Strich für die Arbeit, die dort drin steckt, weißt du, und dann gibt's einen Haufen frei, die machen de facto den Job mehr oder weniger von zwei festangestellten Redakteuren, einfach weil sie so extrem viel arbeiten müssen, kriegen aber nicht mehr die Hälfte des Geldes.
Ja, es ist halt, das ist echt ein Problem, gerade was so Formate angeht wie Tests oder Lösungen, wo quasi der Nachschub an Menschen, die gerne schreiben wollen, gefühlt unendlich ist, dass man dann einfach sagt, offenbar als Chefredaktion oder was weiß ich, naja, wenn er so viel Geld will, dann gehen wir einfach zu einem der Millionen anderen Kandidaten und der macht es billiger. Es gibt im deutschsprachigen Raum, jetzt will die Seite nicht nennen, weil sonst rennen die mir hier wieder die Tür ein, gibt's eine Seite, von der weiß man so innerhalb der Branche, die baut sehr viel auf Lösungen und Walkthroughs und sowas, aber auch Tests, und die schaffen dafür ganz viele Freie ran und die bezahlen die Freien entweder mit solchen Honorarsätzen wie 50 Euro für eine Komplettlösung, wo du Komplettlösung, da müssen wir eigentlich mal, wer macht denn sowas oder sowas dazu machen, das sind eigentlich die ungesungenen Helden, also was das für eine Scheißarbeit ist. Ich habe die Komplettlösung damals als festangestellter Redakteur bei Gamona für Dragon Age Inquisition gemacht und mein Gott, ich bin fast durchgedreht, also egal, entweder 50 Euro oder dann wird ganz großzügig gesagt, ihr dürft das Spiel behalten. Und das ist halt, also, und das ist halt krass, also das ist Abzocke. Und das ist eben auch eine Tatsache, wie sie in dieser Branche immer noch Realität ist.
Also ich würde generell sagen, dass viele, jetzt nicht alle, aber viele Freien, nicht nur in dieser Branche jetzt bei uns in diesem Segment, sondern generell in der Presse, da könnte man bei vielen freien Honoraren, die dort draußen existieren, könnte man von Abzocke reden. Das ist letztlich mies bezahlte Fronarbeit von Leuten, die sie halt machen müssen, weil das natürlich auch so ein bisschen ein Lebensentwurf ist. Ja, ich bin freischaffend, was bedeutet, dass ich mir halt auch vielleicht den einen oder anderen, zumindest in der optimistischen Vorstellung, halt den einen oder anderen Freiraum nehmen kann und dann vielleicht Zeit habe, und jetzt kommen wir dazu, für sowas wie Reportagen und ein bisschen investigativer ranzugehen und O-Töne einzufangen und Dingen hinterher zu recherchieren. Und auch da verstehe ich total, wo du herkommst, weil als ich Freiberufler war, saß ich auch häufiger da und dachte, weißt du, darüber jetzt mal eine Reportage, da ein bisschen mal nachbohren, da mal nachhören, mal gucken, ob da irgendwas rausfällt, ob man in die Richtung weiter, in Anführungszeichen, ermitteln kann. Und dann stellt man relativ schnell natürlich fest, dass das, was eigentlich für eine investigative Reportage oder für eine, ist ja immer bei uns so ein, solltest du den Begriff investigativ jetzt irgendwo im Spielejournalismus benutzen? Ja, nein, lass uns die Debatte hier erst gar nicht führen, können dann die Menschen gerne im Forum machen. Aber was du ja eigentlich brauchst und wie investigative Journalisten auf der ganzen Welt arbeiten, wenn das vernünftige Strukturen sind, ist, du pitchst mir etwas, ich bin Chefredakteur, du pitchst mir irgendetwas, was du machen möchtest, wo du denkst, da ist was dran, da fällt was ab, da können wir was draus machen, und ich finanziere dir quasi die Recherche vor und du kommst irgendwann mit einem Artikel wieder um die Ecke, vielleicht in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 2 Monaten. So läuft eigentlich grundsätzlich das Modell eines investigativen Journalisten, und dann stellt man, wenn man dann mal denkt, dann stellt man, wie du ja auch schön in dem Artikel dann aufzeigst, stellt man sehr schnell fest, niemand bezahlt dir das.
Ja. Ja, und da sind wir schon beim Kern des Problems. Ich weiß gar nicht, von welcher Seite wir uns da jetzt am liebsten annähern wollen. Also mir ist das halt aufgefallen, jetzt dann anlässlich, was mich auch dann so ein bisschen zu diesem Text gebracht hat. Ich hatte hier, ich kann das jetzt nicht ganz konkret nennen, aber ich hatte hier im Kontext des Ukraine-Kriegs eine ganze Reihe an Menschen, die mit mir über ziemlich viele sehr interessante Themen rund um die ukrainische Spielebranche sprechen wollten. So. Und dann hatte ich hier quasi schon, also die Quellen kamen quasi zu mir, was ja schon mal eine besondere Situation ist, weil das ist ja, normalerweise läuft es andersrum, dass man als Journalist, als Journalistin reingeht, sich umhört, Gespräche führt und dann merkt, hier steckt eine Geschichte, die erzählt werden muss. In dem Fall kamen Menschen zu mir und ich merkte, das ist was, wo es ein gewisses öffentliches Interesse daran wahrscheinlich gibt. Und jetzt brauche ich aber eine Plattform zum einen und zum anderen natürlich auch jemand, der mir das bezahlt, weil ich kann das ja nicht jetzt aus Spaß machen. Und dann habe ich auch gemerkt, das müsste auch in Textform aufbereitet werden, dass da muss man viele Gespräche mit denen führen und so weiter und so fort. Und dann bin ich da zu den großen Redaktionen gegangen und habe halt dann als Feedback bekommen, ja, das können wir halt, das wollen wir und können wir nicht bezahlen. Und das ist halt der Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt wird's Zeit für so eine Kolumne, in dem ich das mal so ein bisschen beschreibe.
Jetzt könnte man natürlich fragen, und das haben auch unter deinem Artikel hat das einer gefragt, Du bist jetzt ja seit einigen Monaten, das ist jetzt noch, natürlich noch nicht so lange, aber bist du ja sehr, nicht ganz fest, aber ziemlich fest bei uns im Projekt. Wo sind denn deine The Pod-Reportagen, Dom? Jetzt könnte ich ja fragen, warum pitchst du mir das nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ich glaube, bei dem konkreten Thema war es mir sehr wichtig, dass das tatsächlich eine Textreportage wird, aus vielen Gründen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Jochen, ich habe daran gar nicht gedacht, weil ich habe uns alle hier abgespeichert als Podcast-Magazin. Und dass hier quasi die Option auf eine Textreportage ist, daran habe ich ganz einfach gesagt nicht gedacht. Also daran liegt es erstmal.
Ja, und es ist natürlich auch, also es war jetzt ein bisschen eine Teufelsadvokatenfrage, weil die ja durchaus legitim ist für jetzt manche Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, er beklagt das ja. Hier bei The Pod könnte er das ja machen. Und weder André noch ich hätten damit ein Problem, wenn du jetzt mit einem guten Pitch kommst, zu sagen, dann kümmere dich mal drum, mhm, ja, mit dem Zeitkontingent, was wir von dir haben. Und dann erscheinen jetzt halt die nächsten 3 Wochen nicht mehr ganz so viele Dom-Podcasts. Dann müssen wir das ein bisschen auch auffangen. Aber dafür kommst du halt irgendwann mit einer guten Reportage um die Ecke. Mhm. Das ist also etwas, wo sowohl André als auch ich sagen würden, mach das. Und es wird wahrscheinlich eine Reihe von Gründen geben, warum das noch nicht passiert ist, aber vielleicht demnächst dann so langsam anfängt. Weil wir mussten natürlich jetzt auch erstmal in den ersten Wochen und Monaten gucken und uns einspielen. Und du musstest feststellen, was ist denn das Zeitkontingent für uns? Was bleibt dir vor okay, cool, noch übrig und, aber vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal sagen, dass zumindest das Vorhaben ist, dass du demnächst solche Sachen bei uns eben machen kannst.
Genau, das ist auch das Coole und das ist halt aber auch der Einzelfall jetzt. Das strukturelle Problem bleibt ja, also ich bin ja jetzt in dieser tollen Situation, bei euch da im Team zu sein, aber es gibt ja immer noch das strukturelle Problem, dass die Honorare bei zu vielen Redaktionen zu niedrig sind, um auch an anderen Stellen diese Art von Journalismus möglich zu machen, und das ist halt, ne, nach wie vor besteht das Problem dann.
Ja, genau, weil das ist dann zum Beispiel, selbst ich als der damals gut bezahlte, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache so eine Reportage, und selbst wenn ich gesagt bekommen hätte von irgendeinem Magazin dort draußen, du kriegst bei mir 8 Seiten und jetzt sind wir bei dem Pi mal Daumenwert, 800 Euro. Für 800 Euro kannst du dich nicht hinsetzen und 3 Wochen arbeiten als Selbstständiger. Das geht halt schlicht und ergreifend nicht. Dann kannst du am Ende vom Monat die Miete davon nicht bezahlen. Und ich glaube schon, dass das ein Grund ist, warum es relativ wenig investigativen Spielejournalismus in Deutschland gibt. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die genau dasselbe gesagt haben oder jetzt auch sagen würden, wie du das machst, teilweise auch bei dir in die Kommentare unter dem Wasted-Artikel geschrieben, dass es nicht an Themen mangeln würde, sondern einfach an der Bereitschaft, diese Sorte Journalismus zu finanzieren. Und das ist auch ein Eindruck, den ich jetzt zumindest über sehr, sehr lange Zeit in dieser Branche angetroffen habe. An investigativem Journalismus besteht im Allgemeinen, Ausnahmen bestätigen die Regel, ein sehr überschaubares Interesse, und zwar was die Gesamtbranche in Deutschland angeht. Also ich glaube, es besteht ein großes oder größeres Interesse natürlich von Leserinnen oder Leserseite oder in unserem Fall Hörerinnen und Hörer, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sozusagen die Spielebranche an sich auch nur ein halbwegs gesteigertes Interesse an diesen Inhalten hat. Einfach so aus Presseseite, sie sind lange, sie sind aufwendig, sie wären teuer, wenn sie das machen würden, und in derselben Zeit kann halt eine Dom auch 5 andere Texte anliefern, die unter dem Strich wahrscheinlich, wenn du halt einen entsprechenden Reichweitenjournalismus machst, jetzt nicht schlechter performen.
Also mir wurde gesagt, also ich habe ja dann quasi 2 Messages bekommen, sage ich mal, die so ein bisschen in entgegenlaufende Richtungen gingen. Zum einen bekomme ich Absagen für meine aufwendigen Themenpitchen, jetzt nicht bei euch, sondern bei den Redaktionen, wo ich mich gemeldet habe. Wie gesagt, euch hatte ich, weil ich doof bin, einfach nicht auf dem Schirm dafür. Das ist das eine. Und zum anderen aber sagen mir dann teilweise die gleichen Leute über öffentliche Kanäle, naja, klar, hätten wir richtig viel Budget dafür, er muss sich einfach nur mal melden. Und das sind dann, ich lese das dann und kenne beide Seiten der Geschichte und frage mich, wie passt das denn eigentlich zusammen? Dann noch darüber hinaus, mein Eindruck, wenn ich in der Vergangenheit mal Texte dieser Art mal gemacht habe, die in diese Richtung gehen, dass das dann so ein bisschen, weiß ich nicht, mir wurde das Gefühl gegeben, es wurde so ein bisschen bereut, weil offenbar die Redaktion, die denen dann Platz gegeben haben, Rückmeldungen aus der Spielebranche jetzt bekommen haben, die offenbar für ein bisschen Probleme gesorgt haben, ne, was so Absprachen und weiß ich nicht, so gemeinsame Kooperationen angeht, da wurde das so ein bisschen bereut, habe ich den Eindruck, und so ein bisschen diese Reportagen mitgenommen als so ein Image-Ding, so im Sinne von, wir machen das auch, aber ernsthaftes Interesse, dass sich in dieser Branche dann auch wirklich was verändert und die angesprochenen Missstände, denen noch nachgegangen wird, das habe ich dann nicht so richtig gespürt, was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat. Und dann aber auf der anderen Seite sehe ich dann, ich habe ja geguckt, da können wir vielleicht auch drüber sprechen, über das Feedback auf gezielt auf diese Kolumne noch. Ich habe gesehen, das Ding wurde ja auch also viel geteilt. Das wurde viel gelesen und auch viel geteilt auf Social Media, auch auf Facebook. Und Facebook, da treiben sich auch noch jetzt vor allem viele, ich sag mal, Branchenurgesteine herum, so sowohl PR-seitig wie auch journalistenseitig. Und da habe ich vor allem von der älteren Garde, sage ich mal, vielfach gelesen, so ein bisschen abschätzig in den Kommentarbereich, naja, in der deutschen Branche, was soll man denn da schon berichten? Ist eine kleine Branche mit kleinen Playern, die großen Entwicklerteams sitzen hier ja gar nicht. Und da auch wieder zwei Messages, ich lese das teilweise von Chefs von irgendwelchen Firmen und sehe aber auch in meinem Nachrichteneingang das Dankeschön von Entwicklerinnen und Entwicklern, teilweise von Indie-Teams, teilweise von diesen großen Firmen, die mir schreiben und sagen, hey, es gibt hier durchaus Bedarf, mal mit dir zu sprechen, so über das eine oder das andere. Und dann sehe ich das und denke mir, es gibt sehr wohl genug Grund und Themen, um die man sich mal annehmen könnte. Und es ist eigentlich auch, finde ich, ziemlich naiv und blödsinnig zu glauben, nur weil die Branche in Deutschland kleiner ist, dass es hier nicht die Probleme und Themen gäbe, über die man sprechen könnte, wie in anderen größeren Ländern. Genau.
Das schon. Jetzt kommen wir nämlich auf sozusagen meine These, warum es keinen deutschen Jason Schreier gibt. Jetzt nähern wir uns der so langsam aber sicher. Und ich stimme dir vollkommen zu in allem, was du gerade gesagt hast. Interessanterweise sind häufig die Branchen-Urgesteine, die sagen, naja, hier gibt's ja nichts zu sehen. Ja, so ein bisschen die wissen, dass es was zu sehen gäbe, wenn man nur ein bisschen nachbohren würde, weil natürlich ist die deutsche Branche nicht ausgenommen von Problemen oder potenziellen Skandalen. Warum auch? Wir haben ja neulich erst bei den Moon Studios aus Österreich gesehen, dass in einem noch kleineren Land offensichtlich auch etwas internationale Aufmerksamkeit erregen kann, nämlich wie die dort mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern teilweise umgegangen sind, was dort für ein toxischer Ton herrschte. Das hat der Dean Takahashi, US-Journalist, hat das enthüllt und da hat dann der Jason Schreier hat das dann natürlich auch fleißig geteilt. Das war halt auch wieder so ein Blick hinter die toxischen Kulissen eines Spieleentwicklers. Der kam aus Österreich, ja, also warum, also die Annahme, sowas existiere in Deutschland nicht, wäre eine sehr naive und ich würde, wie gesagt, glauben, dass zumindest einige der Leute, die sagen, hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter, wissen, dass es hinter Ihnen eine Menge zu sehen gäbe. Die wollen nur nicht, dass da jemand reinguckt. Insofern volle Zustimmung. Ich glaube nur lediglich, was passieren wird, also ich glaube nicht, dass es einen deutschen Jason Schreier geben könnte. Vielleicht einen ganz, ganz kleinen deutschen Jason Schreier. Nicht, weil du das nicht könntest oder weil wir das nicht könnten, um Gottes Willen, weil wir das nicht auf dem Kasten hätten, sondern weil du, wenn der deutsche Jason Schreier würde sehr wahrscheinlich schlicht und ergreifend nicht das Echo hervorrufen, das der amerikanische Jason Schreier hervorruft, a, qua der Natur, dass er eben in den USA sitzt und in einer Sprache publiziert, die auf der Welt sehr, sehr viele Leute sprechen, der in den USA bestens vernetzt ist, der war ja nicht immer Enthüllungsreporter, der hat sich ja wirklich hochgearbeitet, bei Kotaku lange Jahre gewesen, in den USA eben vor Ort, wo die zumindest viele der großen Spieleentwickler sitzen, wie jetzt bei seinen Enthüllungen über Activision Blizzard und so weiter, da sitzt er halt einfach nah dran, da hat er mit den entsprechenden Menschen über Jahrzehnte entsprechende Kontakte gepflegt, während wir hier halt sitzen und den Kontakt zum Pressesprecher sozusagen über 10 Jahre hegen und pflegen. Das ist aber in der Quellenlage natürlich was vollkommen anderes. Das einerseits, und ich glaube, selbst wenn du das entsprechend hinkriegen würdest, und man hat es ja schön gesehen, du hast ja 2020 auch für die GameStar einen Artikel geschrieben über Arbeitsbedingungen in der deutschen Spielebranche, insbesondere mit vielen Vorwürfen an Daedalic, also den deutschen Hersteller, man kennt sie dann von den Deponia Adventures und was weiß ich noch alles. Und welches internationale Echo hat der hervorgerufen?
Da war das Problem, der, also in meinen Augen ein Problem, der war hinter der GameStar Plus Paywall. Und in meiner Erfahrung ist das eigentlich das Henkersbeil für jegliche Form von Impact, also Auswirkungen von journalistischer Arbeit. Das ist einfach, das hat man sogar schon gemerkt. Ich hatte Wochen später Petra Fröhlich bei OKCOOL trifft zu Gast im Gespräch. Und da habe ich, also die Macherin von Gameswirtschaft quasi, das große Online-Branchenmagazin für die deutsche Spielebranche, aber auch so ein bisschen drüber hinaus. Und da habe ich sie einfach einfach mal frech, wie ich bin, gefragt, Petra, sag mal, du erzählst doch und schreibst immer auf deiner Seite von allen möglichen Personalbewegungen in der deutschen Branche, von Dingen, die irgendwie interessant sind. Warum hast du nie darüber geschrieben, dass ich diese Reportage gemacht habe über Crunch bei Dedelic und was da alles abgegangen ist, mit vielen O-Tönen und so weiter? Und da hat sie gesagt, der war hinter der Paywall, hat sie einfach nicht mitbekommen so richtig. Und das war so ein ganz praktischer Moment, wo ich gemerkt habe, das ist ein großes Problem gewesen. Und wenn ich gerade dabei bin, wegen der Sprache, da möchte ich widersprechen, weil ich einen Erfahrungswert habe, der das widerlegt. Es ist tatsächlich eine Annahme, die ich auch immer hatte, dass ich gedacht habe, naja, und es hat mich auch ein bisschen frustriert, dass ich immer dachte, wenn ich jetzt hier irgendwie einen tollen Text schreibe, so keine Ahnung, dann erreicht er natürlich nicht ein großes Publikum, weil er ist auf Deutsch. Und dann habe ich vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren auf meinem damaligen Blog, den es jetzt momentan nicht so wirklich gibt, Arcu Games, eine Kolumne geschrieben über Wilhelm Franke. Und Wilhelm Franke ist ein General, eine Figur in Battlefield 1, die man mit einem kleinen Mikrotransaktion kaufen kann und der dort als ein Weltkriegsgeneral gezeigt wird. Mit einer Gesichtsmaske und so weiter und so fort. Also einer der Bösen quasi. Und dann habe ich so ein bisschen nachrecherchiert damals und habe festgestellt, Moment mal, Wilhelm Franke, so wie die Figur in dem Spiel heißt, der böse General da, da gibt es einen Namensvettern und zwar im Zweiten Weltkrieg einen Antifaschist, der in Dresden während des Bombenhagels gegen Ende des Zweiten Weltkriegs umgekommen ist. Da habe ich eine Kolumne drüber geschrieben und so ein bisschen meine Gedankengänge nochmal nachgezeichnet, wie es eigentlich sein kann, dass so ein riesiges Entwicklerteam diese Namensdoppelung entweder nicht bemerkt hat oder ignoriert hat. Und dieser Artikel wurde nach einem Tag, der erschien auf diesem Popelblog Arcu Games, wie gesagt, mini klein, liest kein Mensch, der wurde übersetzt von einem meiner Leser ins Englische, landete auf Reddit und von dort landete er auf allen großen Videospielseiten über Kotaku, Polygon, Vice, PC Games, was auch immer, und hatte das Ergebnis, dass EA den Namen des Generals im Spiel geändert hat und sich offiziell dafür entschuldigt hat. Und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, es ist nicht unbedingt eine Hürde, auf Deutsch zu schreiben. Klar, du musst irgendwie drauf hoffen oder das selber machen, dass das jemand übersetzt. Aber das war für mich so ein ganz wichtiger Erweckungsmoment, wo ich gemerkt habe, die Sprachbarriere ist nicht so groß, wie man glaubt.
Ja, es ist die Frage, ob sie nicht so groß ist, wie man glaubt. Also du hast jetzt ein sozusagen, ob du hier nicht dem Survivorship-Bias sozusagen unterliegst, weißt du? Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Alles kann ein bisschen viral gehen, wenn halt sozusagen die Sterne richtig fallen. Die Frage ist das die Ausnahme von der Regel oder ist das eine andere Regel? Dafür fehlen uns wahrscheinlich die Datensätze. Aber ja. Ich stimme dir schon zu, es ist bestimmt nicht unmöglich, dass was Deutsches jetzt so weitergeht, aber es ist garantiert auch kein Automatismus. Da müssen wahrscheinlich viele Faktoren einfach glücklicher Natur zusammenkommen. Die vielleicht in, klar, Paywall spielt einen Grund, wobei ich den Grund, die Branche hat es hinter der Paywall nicht gesehen, die Branche hat das diskutiert. Also wer dir sagt, dass den Artikel über Dedelic hätte niemand mitgekriegt, weil er hinter der Paywall ist das gelogen. Oder ich will jetzt Petra nicht der Lüge bezichtigen, oder es ist wirklich eine ganz ein ganz kurios zufälliger schwarzer Fleck, der blinder Fleck, der da irgendwie existiert ist. Also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, aber wenn jetzt viele Leute sagen würden, hätte man nicht mitbekommen, ich weiß, dass der diskutiert wurde.
Ja, das schon, aber ich meine, der Impact auch im Social Media, was ja wichtig ist für sowas, wenn du sowas teilst, du weißt es ja selber, ein Plusartikel wird so viel weniger geteilt, weil ganz viele der Leute, die das erreichen könnte, die da entweder das Abo nicht haben oder vielleicht sogar noch einfacher, die sind gerade einfach nicht eingeloggt in ihrem Plus-Modell und können den deswegen nicht lesen und das reicht schon, um zu sagen, nee, komm, das übergehe ich einfach. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding.
Ja, unbedingt. Also ich meine, wenn wir mal sowas bei uns machen würden, würde ich auch testweise sagen, und ich glaube, da wären hoffentlich unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auch der Meinung, insbesondere wenn es zum Beispiel um sowas geht wie miese Arbeitsbedingungen oder so, dass man da halt dann ausnahmsweise mal nicht hinter die Paywall geht, sondern Öffentlichkeit schafft mit solchen Dingen, weil das ist ja, weißt du, das ist ja wichtig und richtig, dass das viele Leute mitbekommen, weil das auch die Möglichkeit gibt, dass sich vielleicht handfest was ändert. Aber in dem Fall ist es halt ein sehr schönes Beispiel, dein Artikel, denn die Vorwürfe, die da Dedelic gegenüber gemacht werden, die sind, also ich weiß nicht, ich glaube, seit ich in der, nicht ganz so lange, aber seit locker 15 Jahren oder so, ist die die brodelnde Gerüchteküche hinter den Kulissen in der Branche ist immer wieder was. Ich glaube, ich kann zu keinem einzigen Entwickler oder Publisher so viele mir kolportierte Räuberpistolen und Horrorgeschichten erzählen wie zu Daedalic. Die Sache ist die, es gibt wahrscheinlich einen Grund, ja, ob das jetzt irgendwelche Games-Wirtschaftsseiten sind oder Publikumsseiten und so weiter. Nie, bis du gekommen bist, hat irgendjemand etwas damit gemacht. Das ist, das, was du dort beschreibst, ist das offenste Geheimnis, das diese Industrie, diese deutsche Branche zu bieten hat. Und niemand hat das vor dir gemacht. Übrigens, wenn man jetzt fragt, warum hast du das nicht gemacht, Jochen? Fair game, faire Frage, weil ich genau das, was ich jetzt skizziert habe, befürchtet habe, nämlich, dass das sehr viel Arbeit wäre, die dann einfach schlicht und ergreifend einfach im Sande verlaufen würde, weil du das Echo nicht auslösen kannst.
Ja, also ich überlege jetzt gerade, wie man da noch ansetzen kann, weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir kehren nochmal zurück zu dem Jason Schreier als Symbol, wie ich ihn ja eigentlich benutzt habe in dem Artikel, oder nochmal konkret bei Daedalic. Vielleicht beides einfach. Ich nehme einfach mal kurz nochmal dieses Daedalic-Ding. Immerhin eine Sache, über die ich sehr froh bin, auch wenn der große Impact gefehlt hat. Betroffene haben sich bei mir bedankt. Denen tat das sehr gut, mit mir mal sprechen zu können. Das hat mich sehr gefreut. Und ich habe auch dann Stimmen gehört von Menschen, die das tatsächlich zum ersten Mal gehört haben, in der Branche arbeiten und dann entsprechend ihre Berufsplanung ein bisschen umstellen konnten. Das ist ja schon mal immerhin etwas wert. Und zum anderen, vielleicht davon ausgehen, nochmal zum Jason Schreier als Symbol, was halt auch, glaube ich, ein Ding ist, warum das so schwierig ist in Deutschland, dass es keine richtige Investigativtradition gibt und damit vor allem eine Konsequenz gegeben ist, in meinen Augen jetzt, dass dieses Vertrauen der Branche gegenüber den Journalisten und Journalistinnen fehlt. Also dieses, dass dort jemand ist, der sagt, ihr könnt mir vertraulich davon erzählen und dann, wenn ich darüber berichte, werde ich auch die Quellen schützen, ich werde euch anonymisieren, wenn ihr das wollt, ich werde damit sorgsam umgehen. Diese Tradition fehlt so ein bisschen hierzulande und ich glaube, dadurch gibt's auch eine große Hemmschwelle von Betroffenen, sich überhaupt zu äußern, weil es gibt ja jetzt wenige Leute, wo du sagst, okay, du hast so einen Track Record, ich würde mich dir anvertrauen und da hängt ja auch meine Existenz dran, da hängt meine Zukunft dran, meine Sicherheit vielleicht sogar. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, warum das auch schwierig ist in Deutschland.
Ja, und dann kommt jetzt noch was dazu, was eben ein Jason Schreier in der Form nicht hat oder bei vielen seiner Reportagen einfach nicht hat, ist, die Branche ist halt im Vergleich zu den USA hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vergleichsweise klein. Und es ist nicht so, dass ich nicht sehr interessante Dinge höre. Es ist nur in 99% der Fälle so, dass ich die höre mit der Maßgabe ein, darüber berichtest du nicht, auch nicht, indem du mich anonymisierst, weil hier eine sehr große Angst vorherrscht, dass man identifizierbar ist, wenn man irgendetwas sagt, was halt einfach anhand der Tatsache, dass hier wahrscheinlich nicht mal ein Zehntel der Leute arbeiten in dieser Branche, wie in den Vereinigten Staaten. Und sehr häufig ist das ein, ich erzähle dir jetzt was und dann versuchst du es, ja, wie man das ja als guter Journalist macht, so ein du, weißt du, kann ich das zumindest nehmen mit einer anonymisierten Quelle, ja, ich muss ja keinen Namen sagen und so weiter, teilweise kennt man die Leute schon länger, teilweise wird man sagen, wenn du mir noch was zum Verifizieren gibst, und dann nehme ich das als Ansatzpunkt vielleicht für irgendeine Reportage und da ist in 99% der Fälle ist es nope, nope, nope. Weil die Leute Angst haben, dass es auf sie zurückfällt und weil die Angst haben, dass sie in der deutschen Entwickler- und Publisher-Szene dann absolut verbrannt sind für den Rest ihres Lebens. Es ist nicht so als, und auch da wieder, wie ich eingangs, glaube ich, schon mal gesagt habe, nicht so, als gäbe es hier diesen Shit nicht. Es ist extrem schwierig, ihn zutage zu fördern, weil teilweise eine Kultur der Angst herrscht um die eigene Zukunft und um die eigenen Arbeitsplätze und generell, wie du es ja auch richtig schön gesagt hast, noch nie gerade in dieser Branche irgendwie eine Kultur der Offenheit und die irgendwas Investigatives in irgendeiner Form begrüßen würde. Im Gegenteil, da hast du eine sehr, sehr große Wagenburg-Mentalität und sehr, sehr häufig, auch das habe ich schon hinter den Kulissen gehört, was ich immer so total absurd finde, wenn man einem Journalist nachsagt, er sei ein Nestbeschmutzer. Und ich weiß von einigen in dieser Branche, die jetzt auch allgemein bekannt sind, dass die unseren Podcast zum Beispiel hassen wie der Teufel das Weihwasser. Zumindest wurde mir das häufiger schon herangetragen. Einfach weil wir sozusagen in ihre schöne Wagenburg reinpinkeln.
Also für solche Menschen habe ich keine Geduld. Das ist echt, das nervt mich so doll. Ich krieg das ja auch mit, selbst bei meinen Sachen bei OrkiCool, die ja nochmal ein bisschen anderen Fokus haben. Auch da kriege ich manchmal sowas mit, wo ich mir denke, also Leute, das ist es mir egal. Ich möchte keine Sekunde meiner Gedanken auf euch und eure Berührtsein verschwenden, wie ihr jetzt Angst habt, dass eine Geschichte über teilweise Arbeitsbedingungen, gegen die Arbeitsschutzbestimmung laufen, wie ihr dann das lest und denkt, Mensch, der wirft jetzt aber ein schlechtes Licht auf die deutsche Spielebranche. Also wenn das der erste Gedanke ist, dann möchte ich nie wieder von diesen Menschen irgendwas sehen oder hören.
Ja, aber auch da ist es ja so, wenn du jetzt der Journalist bist, der so tätig wird, und angesichts der Verklüngelungen, die in einer solchen kleinen Branche immer wieder existieren und das Wort, das sozusagen dort am häufigsten gebraucht wird, das ich jetzt einfach paraphrasiere, ist, es wird ständig von in unserer incestuösen Branche hier in Deutschland, ja. Das ist das sozusagen das meistverwendete Adjektiv in der Hinsicht. Wenn du da als Journalist dann so etwas machst, dann bist du auf einer gewissen Weise ebenfalls verbrannt, weil der Weg vieler Journalisten führt dann ja automatisch einfach, weil sonst nicht sonderlich viele Wege offen sind, entweder aus der Branche raus, wenn man den Journalismus irgendwann nicht mehr machen will oder weil man halt auch einfach ausgebrannt ist, weil man so arbeitet, wie du das in dem Artikel beschrieben hast, und dann führt der vielleicht zu irgendeinem Publisher oder zu irgendeinem Entwickler, und dann hat aber auch der Journalist, bevor er dieses Investigative vielleicht macht und irgendetwas aufdeckt, der hat ja auch im Hintergrund, damit verbrenne ich mir handfest Brücken.
Ja, genau. Und deswegen bin ich auch persönlich sehr froh, jetzt nicht mehr Teil dieser Fach, also wie sage ich das denn, dass ich jetzt nicht mehr festangestellt bin bei einem Fach-Outlet, wo es diese Verbindung noch gibt und wo die Zusammenarbeiten viel, viel enger sind und es auch Druckpunkte gibt, die mich dann unter Druck setzen würden als festangestellten Redakteur. Da bin ich sehr froh, von außen drauf zu schauen. Ideal, und das ist dann was ich dann auch mit hier Kollegen von Spiegel Online zum Beispiel gesprochen habe, mit denen ich jetzt auch schon seit Jahren zusammenarbeite, und mit denen habe ich dann auch einfach mal über diese Kolumne gesprochen. Die haben halt auch gesagt, es ist eigentlich, haben die also als außenstehendes Medium eine super Ausgangslage, weil sie völlig unabhängig sind von irgendwelchen Gaming-PR-Agenturen zum Beispiel, die unter Druck setzen wollen, oder von irgendwelchen Größen in der Branche. Das ist einem Spiegel Online egal. Das Problem von dem Spiegel Online ist dann wiederum, die haben nicht die Insights, wie du sie hast, wenn du Teil des Fachjournalismus bist. Also ein Redakteur bei Spiegel Online, der sich vielleicht für Spiele interessiert und damit sich auch gut auskennt, ist trotzdem nicht so tief drin wie ein Redakteur, der irgendwie ein halbes Jahrzehnt lang bei allen Anspiel-Events war und die ganzen Leute kennt. Also dieses Ding der Vernetzung, das ist dann vielleicht bei dieser General Interest Presse nicht so gegeben, dafür sind die aber viel unabhängiger in dieser Hinsicht und auch nicht so leicht unter Druck zu setzen. Und da fühle ich mich dann jetzt zum Beispiel in einer guten Situation, weil ich beide Dinge zusammenbringen kann. Ich bin vernetzt in dieser Branche, aber habe auch die Kontakte zu diesen Plattformen, um diese Artikel rauszubringen. Jetzt brauche ich nur noch das Honorar dafür, und dann kann man das auch machen.
Und ich glaube, noch ein Faktor, den ich nennen wollte, hier passt er, glaube ich, noch ganz gut hin, ist, ja. Was gerne unterschätzt wird, ist, dass Jason Schreier, dadurch, dass er in den USA arbeitet, unter sehr anderen rechtlichen Rahmenbedingungen arbeitet. Also in den USA muss man längst nicht so viel Angst haben, für irgendwie üble Nachrede, Verleumdung oder sonstige Geschichten belangt zu werden. Einmal, weil sie eben dieses Free Speech Geschichte, also diese Meinungsfreiheit, noch deutlich kategorischer behandeln, als wir das zum Beispiel in Deutschland tun, mit deutlich weniger Einschränkungen. Und weil das amerikanische Defamation Law, wie es heißt, also die Gesetzgebung, die sich damit beschäftigt, was man Leuten nachsagen darf und wie das dann vor Gericht gehandelt wird, wie grundsätzlich anders funktioniert als in Deutschland. Zum Beispiel ist, in Deutschland kannst du, auch wenn das die Wahrheit ist, was du über einen Menschen sagst, kann das trotzdem zum Beispiel den Tatbestand einer Beleidigung erfüllen. In den USA ist das sehr, sehr anders. Da gibt es zum Beispiel diesen berühmten Fall von Henry Ford, also von dem Ford-Konzern, die Autos herstellen. Kennst du die, als der von der Chicago Tribune war es, glaube ich, verklagt hat, weil er ein ignoranter Anarchist genannt wurde von der Zeitung? Kennst du die Story?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, und dann ging das Ganze vor Gericht, ja, und dann war es eigentlich sozusagen der Job von Henry Ford gewesen, zu belegen, dass er kein ignoranter Anarchist ist. Es kam allerdings raus, dass der Richter nach der Vernehmung von Henry Ford, ich verkürze es jetzt, gesagt hat, aber die Chicago Tribune hat doch recht, sie sind eine.
Ja, da ist halt in Deutschland, also finde ich sehr wertvoll in den letzten Jahren auch die Investigativarbeit von BuzzFeed Deutschland, von Korrektiv, von Netzpolitik. Da sind ganz oft, vor allem jetzt auch bei BuzzFeed Deutschland, Geschichten vor Gericht gelandet, weil es dort eben teilweise genau diese Vorwürfe von den Zielscheiben, sage ich mal, gab, die beschuldigt wurden. Und da wurde dann auch vor Gericht immer zugunsten der Journalisten und Journalistinnen geurteilt. Und das sind jetzt zwar fachfremde Beispiele, aber trotzdem Präzedenzfälle, an denen könnte man sich orientieren, dann auch wenn man im Spieljournalismus sowas macht und darauf hoffen, dass dort eben eine ähnliche Entscheidung getroffen wird, auch wenn da die Themen vielleicht nicht so eine ganz große Bandbreite haben, wie sie zum Beispiel BuzzFeed Deutschland aufgedeckt hat. Übrigens, Fun Fact am Rande, Pascal Müller, eine fantastische Journalistin, mehrfach ausgezeichnet mit dem Journalistenpreis, hat bei BuzzFeed viele Investigativ-Stories gestützt und hat in einem Interview mal erzählt, die hat für so eine für einen Journalistenpreis nominierte Recherche über Monate hinweg 800 Euro bekommen und kann dafür halt nichts bezahlen. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, mein Gott, diese Probleme existieren auch jenseits unserer Branche.
Ja, definitiv. Und klar, also es wäre interessant, was in bei einem spielejournalistischen Artikel dabei rauskommen würde, wenn da jemals mal jemand klagen würde. Aber ich finde, was hier ist halt einfach die Situation, man muss zumindest schon damit rechnen, dass man unter Umständen dann verklagt wird und dass das relativ lange dauern wird, dass das erstmal Kosten verursacht, weil im Zivilprozess zahlt in jeder Instanz erstmal jeder selber. Das ist ja auch so ein gängiger Irrtum, was das deutsche Rechtssystem angeht. Seine Anwaltskosten zahlt man erstinstantlich immer selber. Das heißt, der Journalist sollte erstmal gut daran tun, irgendwie eine Rechtsschutzversicherung zu besitzen.
Ja.
Und dann will man ja vielleicht sich auch nicht dem Risiko aussetzen, dass einem sowas passiert, was trotz Rechtsschutzversicherung dann trotzdem immer noch ein bisschen Geld kostet, was sich vielleicht über Monate hinzieht, was Stress macht, was Arbeit macht und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon ein nicht jetzt der Hauptgrund, aber schon ein Grund, warum das in den USA nochmal eine Runde einfacher ist. Und vielleicht noch zum Abschluss wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre ein deutscher Entwickler, jetzt sagen wir bei deutschem Entwicklungsstudio X, großes Studio, ist hinter den Kulissen, geht's ähnlich zu wie bei Activision Blizzard, wenn man den Berichten glauben darf. Und ich bin da jetzt einer dieser Mitarbeiter, der das mitbekommt und ich denke mir, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram, ich mache das jetzt öffentlich, ich bin jetzt ein Whistleblower und ich würde nicht zu Jochen Gebauer gehen oder zu Domshot oder zu André Peschke. Ich würde Jason Schreier anschreiben.
Ja, genau. Der hat den Track Record. Da weiß man eben, das ist das, was ich vorhin meinte. Der hat.
Und er hat halt auch die Öffentlichkeit. Also ja, ich erreiche garantiert mehr Leute über ihn.
Das stimmt. Ja, genau. Das ist genau. Vollkommen richtig. Das habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja. Also das wäre jetzt, wie gesagt, ich glaube, dass die Finanzgeschichte, die du in dem Wasted-Artikel aufgemacht hast, völlig korrekt und richtig so ist und einer der Gründe, warum es keinen deutschen Jason Schreier gibt. Ich würde allerdings befürchten, selbst wenn wir diese, wir werden es ja vielleicht mal ausprobieren, weißt du? Ja, wir mal gucken, ob hier The Pot der deutsche Jason Schreier werden kann. wäre gespannt. Ich glaube nicht dran, dass das in Deutschland so existieren kann.
Also ich muss sagen, ich gehe aus dieser Kolumne und aus diesem Kapitel gehe ich sehr positiv gestimmt raus, weil also zum einen jetzt bin ich endlich klüger und ne, und wir haben ja auch schon hinter den Kulissen gesprochen, dass wir auch einfach hier sowas mal stemmen können und überlegen können, wie wir sowas aufbauen können, auch vielleicht im Audioformat dann. Das ist ja sowieso schon mal ein Erfolg, aber auch die Rückmeldung auf die Kolumne, da haben sich auch Redaktionen bei mir gemeldet, mit denen ich zum Beispiel noch nie zusammengearbeitet habe und die ich ehrlich gesagt ebenfalls nicht auf dem Schirm hatte. Und die haben mir gesagt, so, voll spannende Kolumne, wir hätten ein Budget. Und das würde ich auch ernst nehmen, was sie da gesagt haben. Und dann alleine schon zu merken, hier gibt es Redaktionen, die haben offenbar ein ernsthaftes Interesse daran. Das war einfach schon ein schönes Zeichen und das kann man ja auch Kolleginnen und Kollegen dann weiterempfehlen, dass es diese Anlaufstellen gibt. Das ist immer gut, wenn sich viele Plattformen anbieten und auch da darf ich jetzt natürlich nicht konkret werden, aber ich habe dann auch Mails bekommen von Leuten, die mir davon erzählt haben, die bilden Recherche-Kollektive und setzen sich sich mit solchen Themen in Zukunft ein bisschen näher auseinander. Das sind jetzt super langfristige Dinge, das wird noch lange, lange dauern, bis da Ergebnisse dann wirklich vielleicht mal öffentlich werden, aber einfach mal kurz diesen Blick in die Maschine werfen zu können und zu sehen, ah, da drehen sich offenbar doch Räder so langsam, die ich vielleicht selbst noch gar nicht gesehen habe, das hat mir sehr viel Mut gegeben, das war sehr schön.
Ja, also ich sehe da auch durchaus Potenzial noch in einem Spielejournalismus, insbesondere in einem, der sich halt, wie wir das jetzt vielleicht tun, aber wir sind der, Gott weiß nicht, die Einzigen, der sich eben über Nutzereinnahmen finanziert und der halt nicht in die Problematik gerät. Und das ist halt tatsächlich eine handfeste Problematik, nicht nur im Spielejournalismus. Wenn du investigative Enthüllungsdinge über die Menschen machst, die letztlich deinen Job finanzieren, dann wird's vielleicht in mancherlei Hinsicht nicht so investigativ sein. Ein schönes Beispiel zum Beispiel war jahrelang international die Presse, was die Berichterstattung über die katastrophalen Folgen des Tabakkonsums angeht. Das kann man wunderschön nachverfolgen, weil mit die größten Anzeigenkunden der ganzen Magazine waren die Tabakhersteller. Und wie lange das gedauert hat, bis die Magazine wirklich über die ja zahlreich vorhandene und teilweise unterdrückte, insbesondere in den USA, Fakten und Studienlage, die es dazu gab, wie lange das gedauert hat, bis sich dieses Tabak ist echt mit das Schlimmste, was du regelmäßig deinem Körper antun kannst. Da gibt es kein Aber und da gibt es keine Hier-Einschränkung und da-Einschränkung. Wie lange das gedauert hat, also da steckst du natürlich nicht in den Köpfen drin, aber es würde mich schwer wundern, wenn da nicht diverse Chefredaktionen von ihren Verlagsleitungen gesagt bekommen haben, so pissen wir die nicht an. Ja, das sind unsere besten Anzeigenkunden.
Und wie gesagt, dann gibt's halt da auch wieder diese Druckpunkte. Also ich weiß noch, in meiner Zeit, ich war ja an verschiedenen Redaktionen fest angestellt, da gab es dann manchmal Anspiel-Events, Preview-Events, von denen ich zurückgekehrt bin und dann Wochen später erfahren habe, dass die PR Agenturen, die das organisiert haben, sich bei meinen Chefredakteuren beschwert haben, weil ich irgendwie in einem Interview Fragen gestellt habe, die auf Themen abzielten, worüber man nicht sprechen wollte. Und da habe ich dann Rügen bekommen, also von meinem Chef quasi dafür, dass ich...
Wie, was, dass du zu harte Fragen gestellt hast? Hat dein Chef dich gerügt für?
Da waren dann so Sachen wie Thema Mikrotransaktionen in Spielen, wo man schon erahnen konnte, da kommt sowas rein, aber darüber wollte man nicht sprechen. Da habe ich nachgehakt und wurde das Interview abgebrochen, habe dafür eine Rüge bekommen. Und das sind so Momente, wo mir klar wurde, das ist halt, es existieren Druckpunkte, wie gesagt, das weiß man ja auch, wenn man diese Podcasts bei uns, aber auch Artikel und so weiter in den letzten Jahrzehnten liest, diese Verklüngelung gibt's eben und dann gibt es so Momente, wo dann eben so ein bisschen massiert wird und wo dann offenbar gesagt wird, so das ist jetzt zu viel, bisschen zu viel Journalismus quasi.
Ja, aber das Geile ist ja die Schamlosigkeit des Chefredakteurs in dieser Hinsicht, in dem, was du gerade erzählst, ist ja nicht nur ein, aus welchen Gründen auch immer, PR-Agentur, Publisher XY und so weiter, mit denen will ich nicht irgendwie auf schlechtem Fuß stehen und Co. und ich werde dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt, sondern auch die Chuzpe, dich dann rein zu zitieren und dir eine Rüge dafür zu erteilen, mit der Maßgabe hier trittst du jeden journalistischen Wert mit Füßen und setzt noch einen dicken, fetten Kackhaufen drauf und anzunehmen, dass dein junger Journalist, der jetzt du war, überhaupt, auszuschließen, dass der als nächstes, womit ich wahrscheinlich in deiner Situation nicht übel Lust gehabt hätte, das sofort im Internet publik zu machen. Also diese schamlose Ignoranz des Ganzen, die halt wunderbar verdeutlicht, wie verkrustet diese Strukturen dann teilweise sind, aber auf diese Idee zu kommen.
Ja, das war schon, und ich war halt da noch sehr unerfahren und war da natürlich wahnsinnig eingestellt. Ich habe auch gar nicht verstanden, was hier gerade abgegangen ist. Oder auch so, also mir kommt das manchmal so ein bisschen auch kindergartig vor, also nicht nur sowas, aber dann auch bei manchen Recherchen, dass ich dann quasi noch PR-Leute, die ja erstmal meine offiziellen Ansprechpartner für Anfragen sind, weil die sind ja für die Außenkommunikation erstmal da, dass die sich quasi noch im Weitergeben meiner Fragen über die Fragen lustig machen. Das waren auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, sag mal, ist hier eigentlich irgendjemand professionell oder so? Also, ich habe das auch alles schön gescreenshottet, wer weiß, wofür man das nochmal benutzen kann für irgendwelche Reportagen oder so. Aber das waren auch so Momente, wo ich dachte, sag mal, wisst ihr eigentlich, dass wir hier erwachsene Leute sind, die ernsthafte Themen auch bearbeiten? Ich habe da manchmal das Gefühl, manche denken, weil sie mit Spielen als Medium zusammenarbeiten, machen die auch einfach einen Spieljob. Aber das ist so nicht.
Nee, und ich habe halt bei manchen auch einfach den Eindruck, die hängen halt schon so lange in diesen Strukturen drin. Die hatten jetzt, keine Ahnung, teilweise 20 Jahre oder noch mehr Gelegenheit, sich das schön zu rationalisieren vor sich selbst. Ich glaube, die sehen das einfach nicht mehr.
Ja, und sie kriegen halt vielleicht Bestätigung aus ihrer Bubble, dass das genau richtiges Handeln ist. Das, den Effekt kennt man ja. Ich weiß es nicht, aber ich finde das sehr befremdlich. Also schwierig.
Ja.
Schwierig.
Zumal du ja auch noch den Fall hast, auch der betrifft ja nicht nur die Spieleindustrie, um Gottes Willen, dass du halt vielfach Verlagsgruppen hast oder ein Verleger und Herausgeber und Verlagsmanager, die halt nochmal oben drüber sind. Und in den wenigsten mir bekannten Verlagen sitzt an der Spitze ein Journalist. Was übrigens ein völliges Absurdistan ist, wenn man genauer drüber nachdenkt. Dort sitzen halt Menschen, die keine journalistische Ausbildung genossen haben, vielfach nie journalistisch gearbeitet haben und. Und denen geht es natürlich um Kohle, weil das ist denen ihr Job in der Regel, den Umsatz und so weiter zu steigern. Und dass du da halt dann auch sozusagen von oberster Etage halt schlicht und ergreifend einen hast, das ist was, du hast dich gerade bei mir beschwert, dass Redakteur oder Chefredakteur XY ethisch nicht sauber arbeitet. I don't give a fuck.
Ja, ja. Und das ist auch was ich so ein bisschen berühre dann in dieser Kolumne, also gegen Ende des Textes, wo ich mich darum bemühe, aber eigentlich auch mir gedacht habe, nee, also ich könnte diesen Text versuchen zu schließen mit einem Lösungsvorschlag, aber eigentlich bin ich frustriert und dann finde ich, ist das auch legitim, eine Kolumne so beenden zu lassen. Da habe ich dann auch geschrieben, dass es eine Möglichkeit gibt, so ein bisschen die Situation aufzulockern, beziehungsweise neue Plattformen sich zu suchen, wo man eben nicht in einem Geflecht sich befindet oder Druckpunkten ausgeliefert ist. Und zwar war das dieses Thema Crowdfunding, also so genau wie hier The Pot oder OKCOOL oder andere Dinge, ein eigenes Outlet aufzubauen und quasi dort die Recherchen finanzieren zu lassen von Leserinnen und Lesern, wobei das eben und deswegen auch meine Frustration in der Kolumne auch nicht die Lösung sein kann, weil du zum einen natürlich dich dann so ein bisschen wieder eine neue Abhängigkeit begibst, nämlich in das Interesse der Leserinnen und Leser, die dann auch erstmal dafür begeistert werden müssen, 4-5 Wochen lang zu zahlen, ohne irgendwas zu sehen, das ist ja auch ein berechtigter Einwand dann, dass die Leute sagen, naja, jetzt, ich will auch was für mein Geld, das ich mir vielleicht gar nicht so einfach abknüpfeln kann. Und zum anderen ist es auch wahnsinnig schwer, überhaupt sichtbar zu werden mit eigenen Projekten auf diesen Plattformen. Ich meine, ich hatte jetzt das Glück, man kannte mich schon so ein bisschen, das heißt, OKCOOL hatte quasi diesen Startvorteil. Euch kannte man bei The Pot auch, ihr hattet ja auch eine Position, wo ihr vorher gesehen wart bei GameStar und konntet so quasi schon Leute darauf hinweisen, aber ich will nicht wissen, wie viele Projekte da draußen existieren und scheitern, weil es keiner mitbekommt. Also das heißt, das kann auch nicht die Lösung sein.
Nee, guter Punkt. Aber ich glaube, der perfekten Lösung, der eierlegenden Wollmilchsau, der werden wir heute nicht mehr auf die Schliche kommen. Und ich würde das Ganze beenden mit dem Hinweis an wer auch immer jetzt zuhört, ob das jetzt ein junger Journalist ist, der an irgendeiner Reportage sitzt und dort schon was Handfestes womit man was nachweisen kann, irgendwie auf der Pfanne hat, oder ob das jetzt ein Entwickler oder jemand aus der Spieleszene ist, der irgendwie sagt, ich hätte da eigentlich was für euch, es gäbe da mal ein paar Sachen, die sollten halt größere Öffentlichkeit kriegen. Man kann uns jederzeit zum Beispiel an feedback@gamespodcast.de eine E-Mail schreiben. Vertraulichkeit ist, weißt du, das dazu zu sagen, ja, grämt mich eigentlich schon, weil das die größte Selbstverständlichkeit, die es im Journalismus gibt, sein sollte, dass natürlich Anonymität und Vertraulichkeit gewahrt bleiben. Könnt ihr also jederzeit, wenn ihr dort was draußen habt, an uns schicken, gerne auch von einer Wegwerf-E-Mail-Adresse, ja, das Ganze, kann dann auch gerne im ersten Kontakt so rum funktionieren, wo man dann eben mit Scans oder irgendwelchen anderen Nachweisen einfach operieren kann. Also ihr müsst euch im ersten Moment auch gar nicht die Blöße geben, irgendwie zu sagen, wer ihr seid und wo ihr arbeitet und so weiter und so fort, sondern wenn ihr irgendwie was habt und wenn ihr das substanzieren könnt, eben wie gesagt über einen Scan, über einen Auszug aus einer E-Mail und so weiter und so fort, dann einfach eine E-Mail an uns schicken. Ja, wir freuen uns immer über entsprechende Hinweise.
Ja. Ja, schön, finde ich gut.
Genau, das sei mal an dieser Stelle gesagt. Weil ganz ehrlich, ich würde das jetzt ja auch verstehen, wenn ich jetzt in irgendeinem Unternehmen bin und dann irgendwie denke, weißt du, die Jungs von The Pod jetzt vielleicht, die sind schon ganz cool. Wäre auch ganz cool, wenn die dann einen Podcast dazu machen. Ja, wenn ich das da jetzt hinschicke, am Ende erzählt irgendwie der Jochen beim nächsten Entwickler-Stammtisch oder plaudert und so weiter und so. Nein, 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 nein. Ja, ja. Gibt nichts Wichtigeres für einen Journalisten als Quellenschutz.
Ja, da hängt ja unser Job und unsere Glaubwürdigkeit dran. Das ist ja, ich meine, das ist die höchste Währung, die man so hat.
Ja, genau. Gut, dann danke ich auch dem Domschott an dieser Stelle für diese kleine, aber sehr nette Folge, die vielleicht ein paar Themen beleuchtet hat oder von einer Perspektive beleuchtet hat, die nicht so häufig im Mittelpunkt steht, nämlich der katastrophale Verdienst von freien Autoren in der Spieleindustrie.
Ja.
Und was er alles auslöst. Und ich würde sagen, meine Damen, meine Herren, ich verabschiede mich ab jetzt in den Urlaub, lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen, habe viel Spaß mit meinen Hundis und wir hören uns dann danach wieder. Feierabend.
Ja, schönen Urlaub.
Yes, Dankeschön. Macht's gut.
Tschüss.